Herzlich willkommen bei
«Tech du Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 273 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Wir reden heute über EA, wo für 55 Milliarden soll verkauft werden. Ist jetzt an der Börse und wäre es dann gleich nicht mehr. Dann ist KI, eine KI-Schauspielerin, am Zürich Filmfestival vorgestellt worden. Und ja, das hat auch für Furore gesorgt. Und ich glaube, auch für Furore werden die neuen Preise vom Game Pass sorgen. Der wird nämlich massiv teurer. Dann reden wir im Big Screen über Black Rabbit, der neueste Netflix-Thriller. Und dramatisch garantiert ist vermutlich auch wie Super Mario Galaxy 1 und 2. Und ich höre da habe krasse Story-Twists, die man nicht spoilern
darf. Mega, das ist auch ein Thriller. Ja.
Also auf und ab. Genau, also komm, dann hüpfen wir gerade in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
EA, Electronic Arts, ich glaube, ich habe im Text nie Electronic Arts ausgeschrieben, aber das sagt ja auch fast niemand mehr. Mm. Eine der grössten Game-Firmen der Welt, ich glaube, in dem Ranking, je nachdem, wie es zählt wird, sind sie auf Platz 4 oder 5, also hinter Sony, Microsoft, Nintendo und eben Tencent eigentlich auch, aber definitiv eine der grössten, sind mittlerweile ja vor allem Publisher. Ist ja eine Firma, die es seit 1982 gibt. Die ist genauso alt wie ich. Und damals haben sie wirklich
keine Games gemacht. 55 Milliarden wert mittlerweile.
Hey, ich habe noch nie jemanden kaufen wollen. Mal ein Angebot machen. Aber genau, die haben ja angefangen, vor allem mit Sportspielen, damals schon. Und hey, ich weiss die ganze Geschichte jetzt auch nicht mehr, aber die sind dann vor allem, glaube ich, auch für Sega, für den Mega Drive und so. Sind die auch bekannt worden, obwohl ich darf jetzt nicht mischen mit Activision. Aber jedenfalls, es sind wirklich alte Hasen und genau, jetzt wird oder soll die Firma verkauft werden. Also die Zustimmung der Aktionäre haben sie eigentlich schon und eben 55 US-Milliarden. Und genau, es ist jetzt ja eine börsenkotiertes Unternehmen und das wäre es nachher nicht mehr. Und das sagt die grösste, ich weiß nicht, ob man es Privatisierung, ob das der korrekte Ausdruck ist.
Ah, ja.
Aber
ja, Private Equity Übernahme, ja.
Ja, genau, ich bin nicht sicher, ob das die richtige Formulierung ist. Aber private Übernahme, die grösste, die es je gibt. Nicht nur im Game-Bereich, offenbar.
Okay.
Wirklich Welt. Also,
außerhalb, okay.
Ja, es hat noch nie so eine Grösse gegeben. Und eben, auch speziell, es ist die grösste in Bar, in Anführungszeichen. Also nicht wirklich mit Geld köfern, aber es wird eben nicht Aktien und so hin und her geschoben, oder? Mm. Das heisst, es ist wirklich, da wird Geld auf den Tisch
ausgezahlt, ja.
Oder aufs Konto überwiesen. Und wer kauft die? Das sind eine Investmentgruppe aus vor allem drei. Und dazu gehört der saudische Public Investment Fund, PIF. Mm. Dann so die Private Equity Firma Silver Lake und Affinity Partners, wo eben am Jared Kushner gehört. Und das ist ja der Schwiegersohn von Donald Trump. Also ein ganz lässiges Trio, wo sich da EA unter den Nagel reisst.
Er hat sich drin gefunden.
es ist vor allem wirklich lustig.
Ich habe jetzt noch gecheckt, ob du eine News vorlesest oder den Anfang von einem Witz.
Aber es ist wirklich lustig. Also EA, wo ja, eben, die sind ja schon mehrfach so zu der unbeliebtesten Firma in den USA geworden und sind generell nicht sehr populär bei den Gamern, weil halt immer mit ihren Mikrotransaktionen die Skandale, die es gibt beim Star Wars Battlefront mit den Bootboxen. Und sie sind immer auf vorderster Front, wenn man irgendwie irgendwo den Finger drin stecken kann, um sich unbeliebt zu machen und noch mehr Geld abkassieren. Und das ist schon so, okay, jetzt kauft euch irgendeine saudische Firma und der Jared Kushner oder irgendwie. Ja, da hat man sich wirklich gefunden.
Wobei, man muss ja sagen, es ist ja nicht irgendeine saudische Firma, oder? Das ist der saudische Staatsfonds, der PIF, und der ist riesig, enorm und wirklich, einmal hast du das Gefühl, kurz davor die Weltherrschaft zu übernehmen oder einmal seine Tentakel in der ganzen Unterhaltungsindustrie von der Welt auszustrecken, zu fühlen, alles unter dem Finger und unter dem Nagel zu reissen. Ich kenne die vor allem, wir sind die zuerst mal begegnet, vor allem im Sport, im Fußball. Ich glaube, wir haben es alle ein bisschen mitbekommen vor ein paar Jahren, wo es angefangen hat, die eigene Liga aufzuwerten. Da gibt es ja ein paar Vereine, die zu diesem Fonds gehören. so die Al-Ali oder keine Ahnung, wie die heisst, ich weiß jetzt nicht genau welche, aber es hat plötzlich da die 3-4 arabische Vereine, die plötzlich Stars einkaufen, wie blöd. Und denen wirklich Geld an Grind schmeißen, dass sie dort kommen, schon mit 27, 25, nicht mal so irgendwie Ende Karriere, oder? Sondern wo es wirklich da den Ronaldo holen, wo es den Neymar holen, wo es dies und die da holen. Und im Golfgeschäft haben sie sich auch gross gemacht. Im internationalen Fußball Newcastle haben sie gekauft. Dort sind sie zwar nicht ganz so viel Geld am Ausgeben, aber auch die Summe wieder irgendwie da. Was haben sie da? Woltemar haben sie gekauft, Isaac. Also,
aber sie sind eben maßgeblich dafür zuständig, dass der Fußball, dass die arabische die Liga, dass man dort. Dass
genau.
Die Arsenal abwandert und dass die Liga dort einfach so wächst, oder?
Genau, und auf Geheiß von noch weiter oben, weil man hat ja die WM bekommen, man hat, man will den Sport auch gross machen, aber man will halt einfach, eben, Sport ist ein Weg, um deinen Einfluss zu vergrössern. Eben, da machen sie jetzt auch über die Game-Industrie, oder?
Genau.
Also es ist nicht nur auf den Fußball.
Genau. Aber man kann sonst auch vorgreifen. Das ist natürlich auch einer von diesen Gründen, warum die das machen werden. Geht man davon aus, es ist das Gleiche wie dort, weil die geniessen ja sonst natürlich in der Welt jetzt nicht das grösste Ansehen, weil Menschenrechte haben die einfach nicht so einen grossen Stellenwert, außer du bist halt wirklich Einwohner dort, aber alle anderen Fremdarbeiter und so, da gibt es ja immer wieder Geschichten. Sie sind ja auch, wo habe ich das gesehen, 2018, glaube ich, haben die Vereinigten Nationen eine Untersuchung gemacht, die bestätigt hat, dass sie einen Journalist umgebracht haben, also der Staat, der halt staatskritisch war. Und es gibt auch Menge so Beispiele. Und so etwas wie das und natürlich auch das Fußball, da geht es natürlich auch um Image.
Mm, oder? Genau.
Man will ein gutes Bild von sich machen und das erhofft man sich natürlich auch, indem man in der Gamebranche kann ein bisschen Zeug kaufen und so sein Image polieren.
Sie haben Brot und Spiele sehr wörtlich genommen.
Genau.
Volksbrot und Spiele.
Genau, weil also die sind ja nicht ihre ersten Käufe. Sie haben sich ja auch schon Pokémon Go, den Niantic, also der Game-Teil von Niantic, glaube ich, nur gekauft. Und Monopoly Go, das ist irgendwie ein Spiel, wo hast du das Gefühl, es kennt niemand, aber das ist, ich habe mal einen Artikel gelesen, das ist möglicherweise das teuerste Game, das es je gibt. Das ist irgendwie 500 Millionen gekostet. Also einfach mit Marketing und so. Das ist wirklich brutal. Das ist ein Mobile Game.
Einfach etwas, ein Mobile Game.
Es ist verreckt. Und genau, das Geld, das ist auch noch relevant, woher das kommt. Die nehmen 20 Milliarden, sind ein Kredit von JP Morgan, von der Bank, und dort müssen sie 1 Milliarde pro Jahr vermutlich zurückzahlen, schätzt man. EA macht aktuell 5,92 Milliarden Umsatz pro Jahr. Also das sollte schon drin liegen. Aber doch ein
recht grosser Teil. Schon ein recht grosser Teil vom Umsatz, oder? Ja.
Genau. Und übrigens, der Investment Fund, der hat schon 10% gehabt an EA. Mhm. Oder hat jetzt, weil eben...
Also der PIF, Saudi Public, ja, okay.
Der PIF. Das ist dann wie der Biff von Back to the Future. Genau.
Der Biff.
Wie gesagt, der Deal, der ist ja noch nicht jetzt komplett abgeschlossen. Man geht davon aus, dass der Anfangs 2027, dass das wird so weit sein. Der Sitz soll bleiben in Redwood, Kalifornien, und auch der CEO Andrew Wilson, der soll bleiben. Den habe ich da nicht aufgeschrieben. Der ist schon recht lang dabei. Mhm. Der ist auch im Verwaltungsrat. Ja, und hey, eben, der saudische Fonds, ich habe mal geschaut, denen gehört auch SNK, die zum Beispiel Fatal Fury machen. Sie haben 8,26% von Nintendo gehört. Und mit dem sind sie der grösste ausländische Investor von Nintendo.
Das ist ja krass.
3,5% von Take-Two, also die hinter Rockstar und GTA und so sind. Activision Blizzard haben es nur 2%, das sind aber auch schon wieder 1,4 Milliarden. 5% an Capcom, 5% an Nexon, das ist, glaube ich, südkoreanisch. 8% von Embracer, die ja schon alles aufgekauft haben. Und dort haben sie 5% Stimmanteil. Und sie haben den eSports World Cup. Da haben sie auch, glaube ich, aus dem Bot
gestammt. Stimmt,
und ja, also eben, die haben dort schon mächtig Sachen gekauft. Und jetzt überlegt man sich natürlich, ja, und jetzt, was bedeutet das, wenn... Eben, wir reden jetzt vor allem von den Saudis, aber ich meine, hey, Jared Kushner, also der ist jetzt auch nicht irgendwie als Menschenfreund bekannt. Und was würde das für Folgen haben? Man geht schon mal, also, es könnte wie so ein zwei Wege gehen, oder? Weil jetzt sind es börsenkotiertes Unternehmen und das ist ja auch nicht nur positiv. Also sowieso nicht, wenn ich nicht ja.
Hat man gesehen in den letzten Jahren mit all diesen Studioschliessungen und gecancelten Games und so. Sehr so ein kurzfristiges Denken, oder? Einfach zum schnell Profit rausholen, zum die Aktionäre pleasen.
Genau, vor allem das, oder? Man muss ja immer, die Aktionäre wollen immer mehr Geld und das ist halt der typische Kapitalismus. Man muss immer wachsen, es muss immer, man denkt vor allem an die Aktionäre, hat immer die Quartalszahlen und dort möchten die natürlich möglichst mehr Stutz bekommen. Was sie übrigens jetzt natürlich bekommen mit der... so sind die Aktien deutlich mehr, also sie kommen deutlich mehr jetzt über für ihre Aktien, wie sie aktuell gehandelt werden. Darum haben sie
sie werden dann quasi rausgekauft, oder? Die Aktien, die du hast, du bekommst jetzt Geld für die Aktien über und dann bist du draußen. Und die Aktien werden, für die Aktien werden sie jetzt deutlich mehr Geld bekommen, als sie im Moment wert werden.
Genau. Die haben es vergoldet, ja. Genau. Und jetzt kann man von den negativen Folgen, wo, du wie gesagt, man weiss es ja nicht, wie es rauskommt, aber das würde sicher wieder Entlassungen und Studioschliessungen bedeuten, weil man muss ja, das Ganze muss ja gleich rentabel sein, auch wenn du jetzt nicht vor den Aktionären musst du rechtfertigen.
Aber und eben die 1 Milliarde pro Jahr musst du irgendwie reinholen, oder? Und das kannst du halt am schnellsten, wenn du Leute entlässt oder Studio schließt.
Genau, vor allem wenn du schon andere hast, dann kann man vielleicht auch Zeugs wieder miteinander nutzen und dann kann man wieder ein bisschen einsparen. Ich habe bei Ars Technica vor allem gelesen, dort haben sie mit verschiedenen Analysten geredet. Und die sagen, es ist einfach sehr gut möglich, dass EA dann einfach noch risikoscheuer wird, als sie jetzt schon sind, oder? Mit ihren, jedes Jahr kommen die Sportgames und ihre grossen Games sind meistens halt auch einfach so ganz die sicheren Geschäfte mit grossen Marken wie Star Wars und so. Und das bedeutet vielleicht noch mehr Live-Service, noch mehr Mikrotransaktionen, alles auf jährliche Release trimmen. Und gefördert sind dann vor allem die Firmen, die Studios wie BioWare, wo halt nicht alle Schaltjahr, noch später, wenn man ein Game rausbringt, wo vor allem eben auch so LGBTQT, einfach die Buchstaben.
Die Buchstabensuppe,
die vielen Buchstaben.
Dass das dann möglicherweise auch einfach weggestrichen wird, weil das ja bei den Saudis jetzt halt auch nicht irgendwie... dass man für die einsteht, oder? Für Homosexuelle und so. Das
wird bei den Sims spannend werden, oder?
Ja,
dort,
genau.
Dort hast du ja die Option, gleichgeschlechtliche Beziehungen einzugehen und so Zeug.
Und ich meine, auch in diesen BioWare-Games setzen das ja sehr oft, oder? Und dann fragst du dich natürlich schon, ob die dann einfach...
weil es halt Rollenspiele sind und du kannst machen, was du willst. Oder? Ja, genau, das stimmt.
Ob es das einfach künftig nicht mehr gibt, oder? Fragt man sich dann schon.
Das stimmt.
Aber eben auch andere Studios wie Codemaster, das sind die mit Dirt und F1, Respawn, Apex Legends und so, Star Wars, Jedi, Fallen Order und die gibt es sicher noch
Steve. Survivor, Jedi, Survivor.
Ich glaube, das war das Letzte. Aber das ist auch so eins, oder? Die geht es in den Jahren, bis das nächste kommt. Und vielleicht lohnt sich das auch nicht mehr. Oder? Und man sagt eben auch, die verkaufen ist momentan einfach auch schwierig. Weil die Branche wächst ja bekanntlich nicht mehr. Und dann ist die Frage, will ich dann noch die Risiko eingehen? Microsoft hat ja schon sehr vieles eingekauft und die sind auch überall am Sparen und mit Lohn.
Und wer will das BioWare kaufen. Also Dragon Age ist ja sehr mittelmässig angenommen worden, kritisch, und ist jetzt auch nicht der riesige Erfolg gewesen. Und eben das letzte Game, das die rausgebracht haben, ist ja vor dem, ist wahrscheinlich Anthem gewesen, oder?
Ist das echt das gewesen?
Wo ja ein absoluter Flop ist gewesen. Und dann ist, wer will das Studio kaufen, oder was machst du mit dem? Und das hat ein sehr hohes Risiko, dass das wegfällt. Was ich mich noch frage, ist, EA hat ja noch ein cooles Programm mit den EA Originals, wo sie so kleine Indie-Studios unterstützen. Und das habe ich eigentlich immer recht cool gefunden und untypisch für EA, sage ich jetzt mal. Also was da draus kam, ist zum Beispiel eben It Takes Two und Split Fiction von Joseph Ferris, aber auch so etwas wie Saul, Metroidvania, Tales of Kinzera hat das geheißen, Saul. Das wäre verdammt schade, wenn das wo würde weggehen, aber das ist sicher auch so ein Programm, wo es erst auf der Schlachtbank würde landen, zum Geld einsparen.
Split Fiction, wenn das wieder so, It Takes Two ist ja ein riesen Erfolg, darum ich nehme an, die sind jetzt vermutlich noch sicher.
Ja, die vielleicht schon, die, aber es gibt ja ganz viele
andere. Aber die anderen, die genannt hast, ja. Ja, die sind garantiert gerade weg, würde ich das behaupten. Genau, aber es kann auch positiv sich auswirken, oder? Weil sie haben dann keinen Druck mehr von den Aktionären, müssen halt nicht, also das kurzfristige Denken würde wegfallen, sie könnten mehr langfristig planen, könnten auch grössere Experimente wagen, also so auf längere Entwicklungszyklen, die sich nicht sofort auszahlen. Weil eben Börsenfirmen, die fokussieren sich halt einfach immer drauf.
Ja, Quartalsbericht, oder? Jeder Quartalsbericht, jeder negative Nebensatz in einem Quartalsbericht lässt deine Aktie einbrechen und darum auf keinen Fall irgendetwas Negatives und auf das bist du halt dann extrem getrimmt, oder? Immer das Kurzfristige von Quartal zu Quartal zu Quartal denken. Drum, wenn das wegfällt,
Das kann schon sein. Hey, eben, man muss halt einfach sagen, wirklich, eine Firma, die einfach irgendwie sehr wenig Wert auf Menschenrechte und einfach auf Sachen legt, die mir vielleicht, die uns wichtig sind, Gleichberechtigung und so, und denen gehört nachher einfach ein grosser Teil, oder eben auch so der Jared Kushner wirklich, der einfach auch ein mieser Hund ist, also...
Ja, ich natürlich weiß, einfach die Nähe auch zum Trump, oder, wo da ein grosses Rasseln macht, jedes Mal, wenn es um ausländische Sachen in den USA geht, oder, und jetzt und ein saudi-arabischer Fonds.
Ja, die Saudis finden wir natürlich gut,
wenn Saudis die finden wir eben dann so, das ist eh die Ausnahme, die sind ja die einzigen, die super sind. Of all people, also nein, nicht people, aber of all entities, sagen wir es mal so. Das ist halt auch geopolitisch auch da wieder einfach, macht das Ganze nicht sympathischer.
Hey, ist krass. Hey, eben darum, ich finde, da kommt dann immer so die Frage auf, oder? Der Simon hat das schon gewitzelt und bei meinen Kollegen ist das damals auch das Thema, hey, was machst du da, oder? Boykottierst jetzt EA und...
Ja, leider Battlefield 6 Vorbestellung.
Ich meine, es ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt noch nicht durch, aber bis jetzt geht man davon aus, auch in den USA, weil die Regulatoren unter Trump sind ja wieder sehr lasch geworden und da wird meistens jetzt wieder alles durchgewunken. Darum geht man auch davon aus, dass das durchgewunken wird. Aber, und jetzt gibt es immer die Meinungen, die sagen, es bringt nichts, Studios zu boykottieren, weil du schadest dann nur, also jetzt weißt du ja auch, egal aus welchem Grund, du schadest dann sozusagen den Entwickler. Ich muss aber sagen, Gamer eben, die sind ja manchmal schon irgendwie so wankelmütig und motzen wegen jedem Scheiß, aber es hat tatsächlich schon gewisse Erfolge gehabt. Ich meine eben, das bei EA mit Star Wars Battlefront ist halt wirklich ein gutes Beispiel. Die haben alle rumgemotzt wegen diesen Lootboxen, die wirklich einfach totale Abzocke waren. Und das haben sie wirklich weggemacht nachher. Mhm. Und darum ist halt schon die Frage, wenn jetzt der Aufschrei mega gross wird und dann verliert sie halt jetzt Aktienwert. Also das wäre so, jetzt, wie gesagt, jetzt wo der Verkauf geplant ist, weiss ich nicht, wie es das da beeinflusst. Aber wenn einfach das öffentliche Ansehen mega sinkt, wenn einfach alle finden, ey, nein, oder? Und Battlefield verkauft sich dann nur 5 Millionen Mal. Es wird nicht so sein, aber ich sage, es sind so wer natürlich. Das würde das Zeichen senden. Die Frage ist einfach, gibt es so viele, wo das dann machen, oder?
Ich habe das Gefühl, bei so etwas ist es ein schwieriges, klares Zeichen zu senden. Weil bei den Lootboxen ist es wie klar gewesen, das ist so ein mega spezifisches Problem, in einem spezifischen Game gewesen. Und du hast mit deine Aktion als Konsument oder als Gamer, als Teil der Community, hast können klare Signale senden, aber hier ist einfach wie ein ganzes Unternehmen, das übernommen wird vom saudischen Investmentfonds und eben den anderen Dings. Und das ist so wie mega, mega schwammig, oder? Also wo setzt sich der Boykott da? Es gibt so viele Punkte. Und es gibt auch so viele Sachen, die sich verändern zum Besseren oder zum Schlechteren. Eben. Es ist so wie mega schwammig, das Ganze. Darum habe ich wie das Gefühl, hey, das wird irgendwie versanden und es wird weitergehen wie gehabt. So. Es wird irgendwie im Gewissen vor Öffentlichkeit wird es langsam verschwinden, dass das Audis gehört.
Ich glaube auch, es wird an der ersten Stelle, wenn es etwas scheitert, dann auch die Qualität des Spiels. Wenn die Qualität stimmt, wird das nicht ein grosses Thema sein, wem ihr jetzt letztlich gehört. Wenn die Qualität abnimmt, dann wird es, genau wie bei Star Wars Battlefront, dann wird es einen Aufschrei geben. Letztes Jahr war es das Ultimate Team, EAFC 25 Ultimate Team, wo ja das Game war ja wirklich recht schlecht balanced gsi, hat auch extrem in Ultimate Team viel Pay-to-Win-Mechaniken drin gehabt, viel stärker als auch schon. Und sie haben dann auch Aktienzusammenbrüche gehabt, weil sie gemerkt haben, die Leute, das erste Mal seit Jahren hat Ultimate Team weniger Geld generiert als vorher. Also es ist ein richtig gehend eingebrochen, der Umsatz, den sie mit Ultimate Team, mit diesen Mikrotransaktionen gemacht haben, weil die Leute schlichtweg das Game nicht mehr gespielt haben. Mm. Und dann haben sie einen riesen, neuen, grossen Patch, also mega viele Stunden, wo sie eigentlich für FC 26 wollen, haben sie in FC 25 nochmal investiert, um das Game wieder flicken und gut patchen und das hat dann etwas bewirkt, oder? Also es ist, wenn die Qualität vom Game abnimmt und die Leute entsprechend dann auf das reagieren, dann passiert etwas. Aber wenn das Game, wenn sie jetzt tatsächlich kommen und gute Games entwickeln und die Chance nutzen, dass sie mit eben kein Quartalsbericht mehr haben, dass sie können langfristig planen können, dass sie können Risiken eingehen können, dass sie uns alle können positiv überraschen können, dann wird es den Leuten scheißegal sein, unter welchem Dach jetzt EA genau gehört und wer jetzt da genau involviert ist, solange das Game am Schluss und da gut ist.
Es ist eben so ist es bei allen Sachen, die wir hier diskutieren. Wenn so. Die Leute haben zu wenig Prinzipien oder es ist halt, oder? Weil du musst halt Zugeständnis machen, du musst auf etwas verzichten und das schießt halt an. Auch weil du natürlich das Gefühl musst haben, dass du eben vermutlich nicht viel bewirkst. Weil natürlich, wenn es alle machen, dann könnte man etwas bewirken. Aber so ist es eben nicht, oder? Und dann bist du schlussendlich dann einfach du, der auf etwas verzichtet. Und ja.
Es ist, ja genau, es ist so, je schwammiger etwas ist, desto schwieriger ist es irgendwie etwas zu bewirken, oder? Jetzt, mir ist noch in den Sinn gekommen, hat er mitbekommen von dem Comedy Festival, wo in Riyadh stattfindet?
Ja. Nein.
Die Kontroverse, was um das hat, das ist ein riesiges Comedy Festival, das dort wird stattfinden. Und das ist so Bill Burr, Jimmy Carr, Dave Chappelle, Pete Davidson, Kevin Hart, Bobby Lee. Also wirklich so die grössten von den grössten Namen aus der Comedy-Szene aus den USA sind dort eingeladen worden und werden dort auftreten. Und es hat jetzt eine riesige Kontroverse ausgelöst, weil halt eben vor allem ein paar von diesen Comedians wie der Bill Burr, der sich immer in seinen Stand-Ups einsetzt für ein Klima und gegen Milliardäre und Ausbeutung und so. Mm-hmm. Und er reist jetzt auf Riyadh und tut für die Saudis jetzt dort performen. Und eben, das ist so wie ein mega spezifisches Event, oder? Wo es dann wie eine Kontroverse kann geben kann, wo ich das Gefühl habe, dass es viele Leute empört und dass vielleicht etwas wird passieren, dass vielleicht ein paar Leute werden aussteigen und dass du so wie Konsequenzen kannst du spüren. Aber bei der Übernahme von EA ist eben so wie, was sind genau die Konsequenzen für mich als Konsument?
Aber es ist auch einfacher.
Aber ja.
Nein, ich sage das andere, weil du kannst einfach ein Event boykottieren und das kostet dich auch nicht viel.
Aber
da, EA, fuck, jetzt muss auf Battlefield, weißt du, das nicht irgendwie eine Stunde, sondern jetzt kann ich nicht 40 Stunden Battlefield spielen, noch kann ich nicht das hohe FIFA-Game und Star Wars. Oder?
Genau, etwas, was jährlich dazugehört für dich, wo du irgendwie wirklich etwas müsstest verzichten. Ja,
genau, und das schießt die Leute an. Ja. Darum, hey, ja, mal schauen, wie es rauskommt. Wir werden sicher dranbleiben. Und eben kontrovers ausgelöst hat es hier auch in Zürich. Und zwar ist dort eine KI-Schauspielerin vorgestellt worden und du hast geschrieben, Hollywood hat entsetzt reagiert, Luca.
Jawohl. Hollywood ist gerade in Panik und Zürich ist schuld dran.
Nimm die Zürcher.
Die Huren Zürcher. Also eigentlich nicht Zürich selber, aber am Zürich Film Festival ist jetzt halt gerade das passiert, was Hollywood in Hollywood richtig Wellen schlägt, nämlich die Premiere von der weltweit ersten KI-Schauspielerin. Ihr Name ist Tilly Norwood. Also die könnt ihr euch vorstellen, wirklich so optisch als eine Mischung aus der Mila Kunis, Keira Knightley, Natalie Portman und meiner Meinung sogar noch ein Schuss Jennifer Connelly.
Das hätte ich nicht auch eingegeben als Stichwort.
Hey, aber der Name klingt irgendwie nach Porno, nicht?
Tilly Norwood.
Ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so.
Tilly Norwood.
I don't know.
Sie redet mit einem britischen Akzent, ist immer gut frisiert, immer fit für die Kamera, nie krank, nie schwanger, nie mürrisch oder sonst irgendwie anfällig für Star-Allüren und es tönt natürlich nach einer absoluten Casting-Sensation. Es hat halt einfach einen kleinen Haken, Tilly eben existiert nicht, wie könnte sie auch, sie ist komplett am Computer animiert worden, erschaffen vom niederländischen Studio Sequoia, sagt man, glaube ich, Sequoia geschrieben. Eine Tochterfirma vom KI-Produktionshaus Particle 6. Und ihre Schöpferin, Ellen van der Velden, hat Particle 6 vor ein paar Jahren mit der Vision gegründet, Kreativität zu demokratisieren. Das klingt sehr schön. Das heisst, dass man einfach mit Tools Serien und Filmideen automatisch entwickeln will, also quasi wie das ChatGPT, wo man sagt, gib mir eine neue Serie und Filmidee. Der Vorteil aber, das, was Particle 6 noch zusätzlich macht, es tut Tausende, wenn nicht sogar Millionen schon existierende Filme und Serien analysieren und sich merken, was dort der Plot ist, um bei der Ideengenerierung keine Doubletten zu generieren. Also Ideen, die es schon gibt. Die Software soll nur neue Film- und Serienideen ausspucken, damit es nicht zum x-ten Reboot kommt und Prequel, Sequel, was auch immer. Genau, auf die Weise sollen natürlich neue Produktionen schneller und günstiger werden und die Wanderwelten vergleicht das ganze Zeugs mit dem Umbruch mit der Entstehung der grossen Hollywood-Studios vor 100 Jahren. Und natürlich haben Kritiker und Kritiker vor allem Angst, dass auch zahlreiche Arbeitsplätze in der gesamten Film- und Serienbranche verloren gehen. Aber die Van der Velden hört an diesem Punkt nicht auf. Sie sagt jetzt sogar, eben die Tilly Norwood, sie soll die nächste Scarlett Johansson werden. Das Publikum, das ist ein Zitat von der Van der Velden, sie interessieren sich ja sowieso nur für die Geschichte im Film und nicht, ob der Star im Film noch lebt. Hm. Well, so, okay.
Darum gibt es all die Klatsch- und Tratsch-Magazine, weil sich die Leute nicht interessieren für Personen. Weißt,
völlig. Nein, wer ist, ich interessiere mich nur für die Story. Hollywood sieht das natürlich völlig anders. Emily Blunt zum Beispiel hat eben entsetzt reagiert. Sie soll sogar wortwörtlich gesagt haben, mein Gott, wir sind verloren. Das habe auch ich gesagt, wo ich das gelesen habe. Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, die hat nachgelegt und gesagt, Tilly, die sei halt keine Schauspielerin, sondern ein KI-Avatar und trainiert auf der Arbeit von unzähligen realen Darstellerinnen und Darstellern und das ohne ihre Zustimmung oder Vergütung. Das Krasse ist, erste Agenturen sollen tatsächlich schon Interesse bekundet haben, Tilly Norwood unter Vertrag zu nehmen.
Logisch, also, glaube ich sofort.
Eine Software als Klientin finde ich geil, das tönt wirklich nach einer dystopischen Zukunft. Jetzt wollte ich aber euch noch schnell eine Frage weiterdrehen in die Runde, weil ich habe ja einen Artikel dazu geschrieben auf Digitec und auf Galaxus und da haben einige Leute, Leserinnen und Leser, unten kommentiert, hey, im Fall so neu ist das doch gar nicht. Wir haben ja schon lange Figuren wie den Gollum, wie die blaue Mensch aus Avatar, Pixar-Heldinnen und Helden. Wir haben den Cartman aus South Park, CGI-Figuren. CGI-Figuren, die gibt es seit Jahrzehnten und trotzdem gibt es ja reale Schauspielerinnen und Schauspieler. Immer noch, sie sind noch nicht verdrängt worden. Warum jetzt die grosse Panik? Tilly Norwood ist ja am Ende doch einfach auch nur eine Figur, wie der Cartman aus South Park. Was meinen ihr
dazu? Aber es ist ein Mensch dahinter. Also erstens nur schon genau, es wird gesprochen von einem Mensch und nicht von einem Computer. Also ist schon mal eine Person dahinter.
Und also du meinst bei der Figur, bei einem Cartman?
Alle, die du jetzt aufgezählt hast, werden entweder ins Motion Captured, wie der Gollum. Also das ist ja nur so eine gute Figur geworden, weil der Andy Serkis,
ja.
Andy Serkis, so eine gute schauspielerische Leistung angelegt hat. Das ist ein nicht ein gutes Beispiel. Bei Avatar, soviel ich weiss, auch, oder?
Ja.
Genau. Das funktioniert das auch nicht. Und eben all die Trickfilm-Sachen, dort sind einfach Personen dahinter, die zumindest die Stimme machen. Und es ist ein Trickfilm. Ich finde, du kannst es nur vergleichen mit sozusagen, was auch nicht, CGI, wie, was auch nicht, mir fällt gerade nur der Final Fantasy-Film ein,
ja.
Wenn es
ja,
noch alt ist. wo aber auch Schauspieler zumindest gesprochen haben. Aber das ist noch... Und das ist einfach etwas anderes. Ich finde, es gibt nichts... Nein, also offensichtlich gibt es nichts, was so ist wie das, oder? Weil es gibt keine komplette Computer-Person animiert und gesprochen, wo du Verhaltensding eingehen kannst, sozusagen.
Mhm. Ja, und eben Tilly Norwood ist ja kein fiktiver Charakter in dem Sinne, sondern sie spielt einen fiktiven Charakter, oder? Das ist wieder Unterschied. Sie wird ja behandelt als echte Person, was aber in dem Fall wie nicht gibt. Also sie hat wirklich die Rolle von einer Schauspielerin, die in einer Serie Rolle X spielt und im Film spielt sie Rolle Y. Das ist halt bei all den anderen Figuren nicht so. Oder das sind fiktive Rollen, die für bestimmte fiktive Werke gemacht wurden und dann mit computergenerierten Grafiken umgesetzt wurden. Ja, aber Tilly Norwood ist so auf einer Meta-Ebene. Und das ist, glaube ich, das Neue, oder? Das Unerhörte, dass das jetzt so eingesetzt wird mit KI.
Genau.
Das ist so mindblowing.
Völlig. Also ich sehe es auch so. Tilly Norwood, sie ist, wie du gesagt hast, sie ist keine Figur, sondern sie wird als Schauspielerin mit Instagram-Account, mit Biografie verkauft, mit dem Versprechen, dass sie genau das leisten kann, was bis jetzt echte Menschen geleistet haben, oder? Es wird sogar von Agenturen oder soll sogar von Agenturen unter Vertrag genommen werden und jemand hat geschrieben, ja, schau, wir könnten jetzt dem Cartman auch einen Instagram-Account geben und eine Biografie und alles und ihn als echten Schauspieler vermarkten. Die Frage ist dann natürlich, wie gut das funktioniert, aber theoretisch könnte man das. Und ich habe gefunden, nein, das ist nicht die Frage. Das ist der ganze Punkt. Es geht einfach nicht. Der Cartman ist eine Figur. Tilly Norwood ist keine Figur. Sie ist eine Schauspielerin, die andere Figuren spielen soll, die sonst Menschen könnten spielen. Und ihre ganze, die ganze Qualität von dem ganzen KI-Generation, von dieser ganzen KI-Generierung, KI-Generierung, ist auf einem ganz anderen Level. Niemand würde auf die Idee kommen, den Gollum oder den Jar Jar Binks oder den Carmen oder wer auch immer als Schauspieler zu sehen und nicht als eine Figur aus einer Serie oder einem Film. Wir reden von Äpfel und Birnen in dem Moment.
Das sind ja einfach zwei Sachen. Erstens mal ist es nur möglich, weil man einfach alles zusammengeklaut hat. Also weißt du, wenn das verboten wäre, und Diebstahl ist ja sonst auch verboten, oder? Und da ist es einfach so, ja, wir haben einfach ein System trainiert mit Daten von anderen und machen aus dem etwas anderes, oder? Also wenn das schon mal würdest sagen, nein, ich könnte halt nicht einfach, ich darf das nicht einfach nicht, dann geht das nicht, das Geschäftsding ist schon kaputt. Und das Zweite ist, was bringt uns das? Also weißt du, wieso sollen wir, das ist immer so der hohe Kapitalismus, wieso sollen wir etwas machen, wo den Leuten Jobs wegnimmt, damit die einen mehr Geld machen. Weil es geht ja nur um das. Profitieren tut die Mehrheit der Menschen und nicht von dem profitieren. Wenige profitieren, weil sie ihre Filme effizienter machen können. Aber alle anderen, die einen Job haben und Menschen auf der Welt, die müssen arbeiten und einen Lebensunterhalt verdienen und das ist ja auch nur gerecht. Wieso sollen wir das abschaffen? Und ich weiß auch nicht, dann vergleichen es vielleicht die einen mit irgendwie, ja, Autoindustrie. Gibt es auch Roboter, die Autos machen? Ich meine, dort geht es einfach irgendwo effizienter oder machen Sachen, es gibt vor allem einfach mehr Menschen und dann können die Menschen gar nicht mehr mit Autos bauen, vermutlich. Ich weiß das auch nicht.
Ja, aber das ist ja, für das soll ja Technologie eingesetzt werden, für Sachen, die einfach scheiße sind und wo niemand was machen will. Ja. Und nicht für Kunst, für das, was uns menschlich macht. Das ist so wie, kein anderes Lebewesen auf dieser Welt macht Kunst. Kein anderes Lebewesen interessiert sich für Kunst. Das ist das, was uns ausmacht als Menschen. Und das soll jetzt von Maschinen gemacht werden. Das ist einfach so pervers irgendwie. Es macht so keinen Sinn. Es ist so, wieso?
Es ist wirklich mega. Ich sehe schon gewisse Diskussionen oder Parallelen, wo man sagt, ja, aber wenn du einen Anime-Film machst oder einen Computer, also weißt du, jemand hat gesagt, ja, an einem physischen Filmset, da hast du Schauspielende, die miteinander interagieren, die mit dem Regisseur interagieren, die improvisieren, aus Improvisation passiert neue Improvisation, es gibt Happy Little Accidents, es passieren Sachen, die du nicht kannst programmieren, wo du kannst nicht ein ChatGPT programmieren, du einfach eine zufällige Improvisation irgendetwas. Das ist ja alles irgendwie gesteuert und das hast du nicht die menschliche Interaktion. Aber das hast du auch nicht, wenn du einen Pixar-Film machst oder einen Anime-Film durchzeichnest. Da hast du auch keine Interaktion, da gibt es auch kein Set. Das wird auch von jemandem gesteuert oder gemacht. Aber irgendwie trotzdem, ich schaffe es gleich nicht dort. Also ich habe das Gefühl, es ist eine Kunstform, Animation und CGI, aber die Live-Action, das ist eine andere Kunstform. Und dort das auch noch wollen zu bedrängen oder das auch noch zu ersetzen durch maschinelle Sachen, wo es funktioniert. Also es kann für mich wie nicht aufgehen. Es ist wie so ein bisschen die Seele vom Kino, sagen wir es mal so, wo da auf dem Spiel steht. Aber ich glaube, die Welt heute ist auch noch nicht ganz parat für das, beziehungsweise meine nächste Frage wäre, jetzt haben das Gefühl, wie sind die Erfolgsaussichten von dieser Tilly Norwood? Realistisch, nicht realistisch, ist die Vision, die Van der Velden da hat, ist das realistisch oder ist das zum Scheitern verurteilt? Werden wir in 10 Jahren zurückschauen und sagen, wissen wir noch,
gut möglich. Hey.
Ich glaube schon leider, dass sich das möglicherweise durchsetzt. Weil Konsumenten, die einfach auf Netflix ihre Trash schauen, die werden das vielleicht wirklich nicht bemerken.
Ja, aber oder all die Kinder, wie wir vorhin über Skibidi Toilet geredet haben. Ja. Vor dem Podcast. All die Kinder, die mit Skibidi Toilet aufgewachsen sind. Denen ist doch scheißegal, ob Tilly Norwood lebt oder nicht. Oder ob das ein Roboter ist oder nicht.
Genau.
Die werden den AI-Slop auffressen und gut ist.
Aber wir als Gesellschaft werden dabei verlieren, weil das ist ja logisch, oder? Also irgendwie, es sind so viele Arbeitsplätze und genau wie du sagst, Tommy, ist einfach, wo wir Kunst geschaffen haben und wir lagern das aus. Und warum? Damit einfach wenige können mehr Geld machen. Und das ist der einzige Vorteil davon, ist, dass einfach gewisse wir mehr Stutz machen können, weil sie einfach einfacher können Zeugs generieren und man braucht die lästigen Schauspieler nicht, die irgendeine eigene Meinung haben. Und das Gleiche kannst du ja der Game-Industrie sagen. Vielleicht kann irgendeiner wirklich ein Computer ein Game machen. Geil, dann brauchen wir ja all die Entwickler nicht mehr, die da irgendwie einstehen für ihre Rechte. Und
Crunch-Time, ja. Oh, dann so Zeugs, oder?
Und dann, was haben wir davon? Oder? Also, ja, Zeugs, die Leute gerne gemacht haben, macht dann ein Computer. Und das sollte einfach nicht erstrebenswert sein.
Ja. Ja. Ja, mal schauen, ob Tilly Norwood je einen Oscar gewinnen wird.
Stimmt.
Aber eben, heute scheint mir das auch noch recht unvorstellbar. Ich habe das Gefühl, es gibt zu viel Widerstand. Aber wie ihr sagt, in 10, 20 Jahren, wir wachsen, heute wachsen junge Menschen mit ganz anderen Sachen auf als wir. Es wird immer akzeptierter, so Zeugs wahrscheinlich, und immer weniger Widerstand geben. Ja, das ist schon
ein bisschen düster. Stell dir vor, eine neue Kategorie Best AI Performance
bei den Oscars oder so. Also ich weiss noch, die Diskussion ist ja schon vom Gollum hat's angefangen, sollte jetzt der Andy Serkis, sollte man ihn können nominieren für einen Oscar, für seine Leistung als Gollum? Ist der Gollum eine schauspielerische Leistung von Andy Serkis oder ist es eine Leistung von den CGI-Artists, die zwar seine Performance als Grundlage genommen haben, aber nachher natürlich selber noch tweaked haben an Gollum und an seine Expressionen? Ist auch eine Diskussion, ist auch eine Debatte, spannende, oder? Und das ist damals noch, hat man es jetzt so diskutiert, und jetzt ist irgendwie so, ja, wer hat den besten Prompt, ChatGPT-Prompt, wer ist am besten im Prompten? Ja, es
wird immer weitergehen. Ich finde, es müsste einfach verboten sein. Ich finde, du kannst nicht einfach Zeugs klauen und dann generierst du einfach neue Sachen, die ganz offensichtlich nur möglich sind, weil du das von allen einfach zusammen geklaut hast. Aber du, man wird es sehen. Ich bin da auch schon skeptisch. Was soll man sagen? Skeptisch oder schmerzhaft geht es gerade weiter mit unserer letzten News, nämlich der Game Pass wird mal wieder teurer. Immerhin die plus das Geld noch an echte Menschen, die Games kreieren. Aber ziemlich saftige Preiserhöhung. Ich habe es übrigens lustig gefunden, Domi, ich weiß nicht, ob du die Medienmitteilung auch gesehen hast. Gestern ist sie, sie nur überflogen, aber es ist, ich habe nur so Titel-Lied gelesen und es ist so, hey cool, jetzt wird er mega viel besser und mehr Möglichkeiten. Und ich so, also er wird teurer, oder? Ja. Das steht dort nie nicht, aber es ist so klar gewesen von dieser Beschreibung, wie
das alles rausläuft. Ja.
Der Preisaufschlag.
Die Einführung von Upgrades für Xbox Game Pass ist
ja, genau.
Der Preis wird auch upgraded.
Ich liebe es, das ist so gut Marketing, herrlich. Die letzte Preiserhöhung ist übrigens noch nicht so lange her, Juli 2024. Und genau jetzt wird es, es gibt gerade mehrere Sachen, wieder so, die haben sich eben auch gefunden, geil, PlayStation hat doch dort das recht cool gemacht, mit irgendwie aus einem Abo haben sie etwa 4 gemacht, wo die Namen niemand mehr nachvollziehen kann, mit mega kompliziertem Angebot. Das können wir auch. Wir können sogar 5 Sachen machen.
Oder Ultimate 4. Premium, was ist der Unterschied zwischen, was ist jetzt besser, Ultimate oder Premium?
Das ist jetzt im PlayStation, oder?
Keine Ahnung.
Nein, PlayStation ist extra, essential und weiß doch nicht. Premium.
Essential. Das hat Microsoft gefunden. Essential. Gut gemacht, PlayStation. Den Namen nehmen wir auch. Weil jetzt gibt es 4 Tiers, oder? Das erste ist alte, das hat Core geheißen, das nennen sie jetzt eben Essential. Was früher Standard geheißen hat, heisst jetzt Premium. Das Ultimate heisst weiterhin Ultimate. Und der PC Game Pass, was es eben auch noch gibt, was ich glaube, würde gerne ausmerzen, aber noch nicht könnt. Also gibt es jetzt 4. Und eben der Essential, das ist der günstigste. Ich habe dort den früheren Preis nicht gefunden, aber er kostet jetzt 9,99, also 10 Franken. 7 Euro war es vorher. Das war vermutlich 6,50 oder irgendetwas. Oder noch mehr, weil das ist jetzt 9 Euro. Stimmt, wieso geht es in die umgekehrte Richtung? Das ist eine Frechheit. Es ist 9 Euro jetzt für die Deutschen und für uns ist es 10 Stutz. Du bist doch den Franken mehr wert. Das ist echt.
Ja, so noch 99 Rappen draufhauen, das merkt niemand.
Hey, in der Schweiz nicht, ja. Ja gut, aber ja, 10 Stutz. Und der Core, der beinhaltet, den brauchst du vor allem, wenn du einfach Online-Games willst gamen.
Nichts, ja.
Ja, hat noch irgendwie 50 Xbox-Spiele drin und Cloud, Xbox Cloud Gaming steht jetzt auch dabei.
Dann, aber nicht neue Spiele, die 50, es sind einfach so irgendwelche 50 ja. Relativ Xbox, alte Xbox-Spiele.
Genau,
so.
Ja, und ich meine 50. Cloud Gaming ist auch drin und dann eben der Premium, der früher Standard geheißen hat. Das ist der einzige, wo der Preis gleich bleibt, 14,99, also 15 Franken im Monat. Der hat 200 Games dabei. hat die komplette Game Pass Bibliothek, also Xbox Game Pass, also die Games vom von der Xbox, auch der Multiplayer und auch Cloud Gaming, also genau das gleiche wie der letzte.
Aber nicht neue Games. Neue Games, haben sie gesagt, werden erst innerhalb das, von einem Jahr auf dem veröffentlicht.
Du meinst die Day-One-Sachen?
Ja, genau.
Ja, genau. Day-One-Sachen hast du nämlich nur beim Ultimate und beim PC Game Pass. Genau. Wenn du den Game Pass willst, so wie man ihn früher kennt, den Game Pass, hast du die neuen Game Games. Pass, ja. Die neuen Games, das Interessante ist noch am Game Pass. Das hast du nur im Ultimate und im PC Game Pass. Der Ultimate, der kostet jetzt 20 Stutz und kostet neu 25 Franken. Und dort, der Ultimate ist eben der teuerste, dort ist schon alles drin. Dort hast du 400 Games, 75 Day-One-Release pro Jahr sind es offenbar. Das ist offenbar vor, das sind's vordefiniert, habe ich gar nicht gewusst. Eben auch all die Xbox-Games. Und was du dort auch noch hast, ist der EA Play. Da kannst du ja, glaube ich, 10 Stunden von irgendwelchen EA-Games spielen. Neu auch Ubisoft Classics. Da hast du mega viel Assassin's Creed und all das Zeugs drin. Ist auch noch cool. Also ich meine, das finde ich jetzt schon noch easy. Fortnite Crew, habe ich nicht gekannt. Dort ist, hast du den Battle Pass, wo du sonst müsstest zahlen bei Fortnite und so 1000 V-Bucks kommst du pro Monat über.
Ah, pro Monat, geil, okay. Ja, da kann ich mir mein Skibidi-Toilet-Skin kaufen.
Genau. Und irgendwelche für die Riot Games hast du auch noch Vorteile. Und dann der PC Game Pass, der wird einfach teurer, von 13 Franken auf 16 Franken. Verändert sich aber nicht. Der wird einfach teurer. Und das ist aber, glaube ich, wirklich der merkst, der möchte es vermutlich so ein bisschen einfach mal ausmerzen, weil der noch günstig ist im Verhältnis, aber für PC-User gibt es halt keinen Grund zum Upgraden, weil warum brauchst du Ultimate? Cloud will niemand und Xbox-Games wollen die PC-Spieler natürlich tendenziell auch nicht. Der PC-Game Pass hat halt nur EA Play dabei und da die Ubisoft Classic und Fortnite nicht. Xbox Cloud wird jetzt übrigens, ist jetzt aus der Beta, offenbar.
Hey!
Und hat jetzt eine bessere Bitrate, also die Qualität sieht ein bisschen besser aus und 1000, also 1440p Auflösung.
Das ist unter Nvidia.
Die sind schon lange bei 4K aber geil, und haben mittlerweile, glaube ich, im Fall 165 Hertz, glaube ich, oder so, sogar schon. Also die sind
ein bisschen weiter.
Die drei Kreisel da um. Um den Cloud Gaming.
Aber ja, ich glaube auch, der PC Game Pass, der wird früher oder später müssen daran glauben, weil das ist immer noch viel zu guter Deal. Also das ist eigentlich das, was du willst, oder die Day-One-Releases, das ist das Wichtigste am Game Pass. Und wenn du es im Game Pass für so viel, PC Game Pass für so viele Bürger bekommst als im Ultimate, ich glaube, das wird irgendwann gehen. Und alles im Ultimate sein, dass wir dann einfach bei 3 Tiers sind, schlussendlich.
Ja, also eben 25 Stutz. Ja.
In den USA sogar $30. Das ist, ich glaube, haben sie langsam wirklich so eine Grenze erreicht, die weh tut.
Ja, ich habe auch gelesen, dass wir die sind jetzt vermutlich sich dort ein bisschen empfinden, wie viel kann man da auspressen. Also, weißt, es ist das Gleiche, wie der Luca immer erzählt, gefühlt alle 3 Monate, weil wieder irgendein Streamingdienst teurer wird. Mhm. Man schaut einfach, wie fest kann man die schröpfen, damit man dort das Geld macht und vor allem eben beim Game Pass, dass es möglichst rentabel ist, weil eben viel mehr wächst ja sehr wenig, glaube ich immer noch. Und dass du halt sehr viele Verkäufe immer jetzt noch kannst generieren über PlayStation, PC, Switch und so, wo du sie halt als Vollpreis kannst verkaufen, die Games. Und die halt den Game Pass wollen, die müssen halt einfach schon ordentlich was zahlen. Und das wird vermutlich einfach so wirklich Fans bleiben, oder? Also, halt vielleicht gleich irgendwo Xbox-Fan bist. Und, oder wirklich einfach mega viele Games, wo sich das lohnt. Weil, also, ich meine, für 20 Stutz, also bist du bei 240 im Jahr, ist also schon. Gut, ich komme davon, wie teuer die Games sind, aber so 3-4 Vollpreis-Games, oder? Je nachdem, nach Preis. Das ist halt die Frage. Also, es ist nicht mehr günstig. Ich bin wirklich gespannt, wie das mit dem weitergeht. Und es wird nicht die letzte Preiserhöhung sein, logischerweise. Nein. Und ich meine, Konsole ist ja auch noch teurer geworden.
Die
oder?
Auch teurer, ja, genau.
Das ist Wahnsinn.
Das ist unglaublich. Die Generation ist so absurd, irgendwie die Konsolengeneration.
Ja, das ist wirklich krass. Ich bin gespannt, jetzt kommt ja dann der Xbox, nein, wie heißt der? Doch, ROG Ally X,
ja, so.
Wo, Handheld.
Wo recht teuer ist, oder?
Ja, ich weiß, ich habe die Schweizer Preise gar nicht im Kopf, aber da gibt es zwei Modelle und der günstigere, der ist jetzt noch so okay, ich glaube um die 600 oder so Dollar und der andere ist etwa 1000, glaube ich. Also, ich meine, Konsole, oder? Ich meine, das ist ja gleich auf eine Art wie eine neue Konsole. Ja. Ich habe schon das Gefühl, das stellt schon ein bisschen die Weichen, was eine neue Xbox wird kosten. Also, ja. Die werden nicht günstig.
Ja. Ich habe es mir tatsächlich überlegt, einen zu holen, einfach weil, wegen der Game Pass-Integration und weil das halt so gäbig wäre, aber jetzt nochmal mit der erneuten Preiserhöhung und so, ich weiß auch nicht.
Ja. Yeah. Hey, und ich habe es jetzt auf dem. Ich bin da noch das Lenovo Legion Go 2 am Testen. Und es ist so ein Monster-Handheld, wirklich so ein, es ist so ein fettes Teil. Und dort habe ich das. Xbox Fullscreen Experience, die dann auf dem ROG Xbox Li scheiss direkt drauf ist, die kannst du bei jedem Windows-Gerät mittlerweile haben. Oder ja. Die ist jetzt, glaube ich, dem neuen Windows. Gerade das Update, das, glaube ich, jetzt die Woche gekommen ist, dort sollten jetzt glaube ich, alle bekommen. Da kannst du wieder Optionen kannst einfach einstellen. Du möchtest Xbox als Vollbild nutzen und dann hast du wieder das abgespeckt und ich habe es da schon drauf. Und ich muss schon sagen, ich habe immer das Gefühl, das ist schon noch... Also, ja, nicht gerade Early Access, aber das ist einfach... Das ist
aber noch nicht das Steam Deck-Niveau.
Nein, das ist, ja, ich schreibe es dann in meinem Test, aber ich bin, es ist besser geworden, aber ja, wir sind da noch nicht am Ziel. Und dann für 1000 Stutz. Ja, noch komm, wir gehen weiter. Wir haben ja auch noch im Big Screen etwas.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, du, Tommy, du hast Black Rabbit geschaut, den neuen Netflix-Thriller mit dem Jude Law und dem Nathan...
Jason Bateman.
Ich wollte Nathan Fillion sagen. Sie sehen aber auch fast gleich aus.
Ja. Und Tilly Norwood, ihr Hauptrolle.
So schnell geht's.
Ja. Erst gerade darüber geredet und schon ist sie im ersten grossen Netflix-Thriller castet.
Die kannst du ja auch einfach hinflicken.
Ja, aber ja, kannst du im Nachhinein kannst die Serie patchen, das Update bringen. Ja, dann stimmt. Ist sie plötzlich drin. genau, nein, die Serie ist mir aufgefallen. Einerseits war sie der Streaming-Highlights von letzten Monat, die nicht du gemacht hast, Lukas. Mm. Was ist da los? Bist du in der Ferie gewesen?
Ich bin in der Ferie gewesen.
Ach so, okay.
Ja. Auch das soll vorkommen.
das gibt's.
Ja, und ich bin so früh in der Ferie. Ich habe wirklich nicht können, die vorzumachen, weil ich bin irgendwie Anfang, Mitte. Es ist noch viel zu früh gewesen für mich, um sie zu machen. Darum.
Fair. Und es war in den letzten paar Wochen so in der Top 10 von der Shows. Und dann gefunden, komm, schau ich mal rein. Prämisse klingt eigentlich noch recht spannend. Und das Setting gefällt mir auch. So ein düsteres New Yorker Crime-Drama ist das, oder Crime-Thriller. Es geht darum, der Jake Friedkin, gespielt von Jude Law, der führt einen erfolgreichen Nachtclub oder Restaurant, so ein bisschen eine Mischung zwischen beidem. Und der heißt Black Rabbit. Und das ist benannt nach einer Hipster-Band, die er mal hatte mit seinem Bruder zusammen, die Black Rabbit geheissen hat. Die waren früher mal erfolgreich gewesen. Aber das ist schon lang her. Und man verfolgt so ein bisschen seinen Alltag mit, den er hat beim Führen von diesem Restaurant. Und du merkst halt, er ist konstant unter Stress, hat sehr viel zu jonglieren. Er muss das Restaurant irgendwie in Schuss halten. Es kommt dann irgendwie eine Kritikerin von New York Times, die das Restaurant soll bewerten soll. Und dann muss alles perfekt sein. Gleichzeitig muss er das Haus von seiner Mutter verkaufen, die verstorben ist. Und er muss sich um seinen Sohn kümmern. Also es ist irgendwie so mega viel los gleichzeitig. Und das ist so der normale Alltag, den er hat. Und nachher passiert aber etwas, das alles auf den Kopf stellt. Sein Bruder Vince kommt zurück und der wird gespielt von Jason Bateman. Und der Vince, der lebt irgendwo anders in den USA, weiß nicht wo, und ist dort irgendwelche kriminellen Machenschaften verwickelt, ist absolut broke, hat also gar kein Geld und kommt zurück auf New York und fragt seinen Bruder Jake nach Hilfe, völlig verzweifelt, weil er weiß keinen anderen Ausweg mehr, als dass er zurück zu seinem Bruder geht. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage und was der Serie so besonders macht, ist einfach so, das, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, der Stressfaktor. Das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, so nachdem die, sie eine Episode geschaut haben, habe ich das Burnout. Es ist wirklich so, so viel los gleichzeitig. Und was so gut gemacht, die erste Episode, gerade am Anfang, fällt mit einer Party an in diesem Nachtclub, in dem Resti. Und es gibt dann einen Überfall. Zwei maskierte Männer dringen in das Resti ein und die Leute mit Waffen bedrohen und wollen offensichtlich irgendetwas Wertvolles stellen, was es dort gibt in einem Safe. Mm. Und du weißt schon, okay, auf das wird es auch rauslaufen, das wird auch das Ende sein von der Serie und du weißt, es kommt nicht gut, es kann nicht gut kommen. Alles, was du schaust, der ganze Stress, der so passiert, ist so mit dem Hinterkopf im Gedanken, okay, es wird irgendwann wird's eskalieren und es, wahrscheinlich werden Leute sterben. Du weißt nicht genau, was passiert, nachdem dass der Cut to Black kommt und dann die Serie wirklich anfängt, aber du weißt, irgendetwas Schlimmes wird passieren. Und es sind eben so viele Probleme gleichzeitig, die Jake muss lösen muss. Er ist wirklich so die Hauptfigur und alles dreht sich um ihn. Und eben neben den normalen Problemen, wo er hat mit dem Resti, was so stressig genug war, kommt eben mit dem Vince kommen ganz viele neue Probleme, kriminelle Probleme, die er vorher nicht auf dem Tisch hatte. Es gibt einen Vorfall von sexueller Belästigung in seinem Restaurant, wo er sich dann um die Mitarbeiter kümmern muss, die künden wollen. Er hat Geldschulden und dann nochmal grössere Geldschulden, weil der Vince seine Geldschulden mitbringt und das bringt irgendwelche Kredithaie mit ins Spiel, wo halt da mit Gewalt operieren und mit Gewalt drohen, wenn sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Er hat eine Affäre mit einer Frau von einem Mitgründer vom Restaurant und gleichzeitig hat er Expansionspläne für das Resti und ist so komplett overwhelming. Und es hat mich so ein bisschen erinnert, wie, also von der Machart her ist es nicht das Gleiche, aber The Studio, wo wir auch schon mal darüber geredet haben, in diesem Film, habe ich auch so gefunden, ist so eine Serie, wo mega viel passiert ist und wo so den Stress hast mitbekommen, oder vom Produktionsalltag von einer Serie oder von einem Film, wo du so hinter Kulissen kannst sehen und es passieren so mega viele Sachen, ja, und mega viel Scheiß, die du nicht kannst planen, oder?
Oder The Bear, das kennst du sicher auch, oder? Oder
habe ich leider nie gesehen, aber...
The Bear ist genau gleich, ist auch so eine Restaurantserie, wo auch ja. Wow, nach jeder Folge hast du das erste Mal irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt raus ein bisschen spazieren und ein bisschen frische
Luft. Kamillentee trinken.
Ja, wirklich. Mega so. Und eben, es ist jetzt nicht so, dass Black Rabbit irgendwie so... kontinuierlicher Shot wäre, also das Ganze traditionell geschnitten und so, aber es läuft so viel gleichzeitig und es wird nichts aufgelöst. Es wird immer noch schlimmer und schlimmer, all die Probleme, die er hat. Und immer wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt ist vielleicht eine Lösung da, kommt einfach nochmal irgendein Problem dazu. Und es ist super spannend gemacht, wirklich so eine Serie, die man am liebsten durchbingen würde. Wir haben jetzt fängst 4 Episoden von 8 gesehen, glaube ich. Das ist eine abgeschlossene Miniserie. Finde ich auch immer cool, wenn du einfach so von Anfang an weißt, das ist eine Miniserie, die ist fertig, nach 8 Episoden hast du auch mal gut.
Gell, das ist einmal heutzutage so, das Commitment, es gibt so viele Sachen, die du musst schauen. Du bist einfach froh, wenn du weißt, von dem wird es nachher nicht nur 20 weitere, ich kann einfach 4, 5, 6, 8 Episoden und dann bin ich fertig. Mein Commitment ist nicht so hoch.
Voll. Du bist bestens unterhalten während der 8 Episoden und dann ist gut und kannst weitergehen.
Genau.
Und das Geile ist, nachdem ich die Episode gesehen habe, weißt du, also meine Probleme, die ich so habe, das ist gar nicht so schlimm. Ich muss einfach rausgehen mit dem Hund, dann muss ich noch Artikel über irgendein Game schreiben und ich muss mich dann nicht um irgendwelche Kredite kümmern und gleichzeitig ein Restaurant leiten und Expansionspläne schmieden. Es ist alles easy in meinem Leben, es ist alles schön.
Das ist geil, vielleicht eben, dann muss man es gar nicht, dann kann man es eigentlich so als zur Beruhigung schauen.
Genau.
Im richtigen Kontext.
Temporär ist der Puls ein bisschen erhöht, aber nachher ist es schöne Entspannung. Also das ist aber sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Ja.
Coole Sache. Also das ist Black Rabbit, läuft auf Netflix. Dann gehen wir noch ein weiteres Spiel geben.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecken. Super Mario Galaxy 1 und 2 gibt es jetzt neu auch für die Switch. Was nennt man sie? Remaster? Sie nennen sie vermutlich gar nichts. Aber.
Sie nennen es wirklich gar nichts, ja. Ich habe ein bisschen nachgeschaut in den Pressematerialien, aber sie nennen es wie nichts, ja. Ich glaube, sie wollen es nicht Remaster nennen, weil du dann vielleicht gewisse Erwartungen dran hast. Also ein Remaster, Remake, Neuauflage ist ja immer so ein mega schwammiger Begriff, wo jeder Publisher irgendwie anders benutzt und du kannst nie klar sagen, was ist jetzt was. Aber genau, die kommen jetzt nochmal neu raus für die Switch. Hat er das Original gespielt auf der Switch damals? Auf der Wii, was sage ich da, auf der Wii?
Mhm. Also das 1 habe ich durchgespielt, das 2 habe ich einen Teil gespielt. sind ja. mega. Ich habe vor allem das Eis wirklich als sensationell geiles Spiel in Erinnerung.
Ich habe es nur ein bisschen gespielt. Ich bin nicht der grösste so Jump'n'Run-Fan, darum habe ich es einfach irgendwann keine Lust mehr gehabt. Aber ich habe das Prinzip mega lustig gefunden, dass man so um so kleine Planeten rumläuft. Das war irgendwie recht lustig gewesen.
Das war so mindblowing irgendwie damals. Eben 3D-Jump'n'Runs bis zu dem Punkt, sie hat einfach so gewesen, du bewegst dich über eine relativ grosse Fläche und kommst auf Gegner, kommst auf Plattformen und dann kommt einfach Mario Galaxy und stellt all das wortwörtlich auf den Kopf. Weil meistens bewegst du dich halt nicht über grosse Landmassen, sondern nur über kleine, schwebende Planeten. Und kannst die Planeten halt von allen Seiten herkommen, also 360 Grad. Und dann nicht nur Planeten, sondern noch andere Objekte. Und es spielt halt mit einer Schwerkraft, die anders reagiert, als du dir das gewöhnt bist aus normalen Jump'n'Runs. Und ich weiss noch, dann habe ich es wirklich so unglaublich mindblowing gefunden. Und ich finde immer noch jetzt, als ich es wieder gestartet habe, ist einfach so, es ist immer noch sehr faszinierend. Und ich finde es schade, dass sehr wenig Jump'n'Runs oder Plattformer oder andere Games in der Zwischenzeit mit dem experimentiert haben. Weil ich das Gefühl, es gibt noch so viele Ideen und Ansätze, die man darin könnte verfolgen. Und schade ist es nicht aufgenommen worden in der Zwischenzeit. Genau, in beiden Games sind sie relativ ähnlich. Der Mario geht in den Weltraum, um Peach zu retten. Die Story ist so standardmäßig oder wie man es halt kennt für Mario-Spiele, obwohl in der PR-Unterlage ist gestanden, dass man bitte nicht so spoilern, was passiert, aber es gibt jetzt nicht wirklich etwas Grosses zum Spoilern.
So geil. Haben Sie auch, einmal hast du ja auch noch wirklich in Bullet Points, was explizit nicht durfst spoilern.
Das ja, es waren so ein paar Sachen gewesen, aber nein, gefunden. Ja.
Es ist wirklich immer nicht. Beim Durchlesen so, nein, jetzt spoilerieren aber mich, bevor ich es gespielt habe.
Ja, genau, das ist aber sehr mühsam. Nein, klar, also so die letzten Levels und so würde ich sowieso nie zeigen in der Review, aber ich finde, das sind irgendwie 15 Jahre alte Games.
Ich hatte irgendwann schon 6 Szenen drin mit der Peach.
Ja, genau. im Ace ist noch cool. Das habe ich schon dann recht cool gefunden, wo es rausgekommen ist. Jetzt noch so eine zusätzliche Geschichte. Du triffst neue Charaktere, was ja sehr selten ist für ein Mario-Spiel, dass sie mal irgendwie neue Charaktere einführen. Du spielst, du triffst Rosalina, die ein Mensch ist, aber irgendwie auf einer intergalaktischen Sternwarte lebt und so ihre Sternenkinder betreuen. Das ist irgendwie so recht lustig, so melancholisch und traurig irgendwie und so unerwartet für eine Mario-Geschichte. Und, das ist eine der wenigen Neuerungen, die sie eingeführt haben. Von dieser Geschichte gibt es jetzt ein paar Kapitel mehr. Zwischendurch kannst du immer so in ein Räumchen gehen, wo Rosalina etwas aus einem Geschichtsbuch vorliest und dort gibt es ein paar Kapitel mehr. Aber das ist wirklich eine von den sehr, sehr wenigen inhaltlichen Neuerungen, die es hat. Das ist alles beim Alten. Die Levels sind nicht verändert worden, muss es auch nicht von mir aus. Die sind wirklich nochmal wirklich so genial und es gibt so viele Ideen, weißt du, so viel. Ideen in so kleinem Raum zusammenpresst. Jedes Level hat irgendwie 3 oder 4 Gameplay-Mechaniken, wo du laufst und das ist einfach Schlag auf Schlag auf Schlag. So ein bisschen echt das Gefühl, das ich letztes Jahr bei Astrobot auch so geil gefunden habe. Ich finde Games so gut, wo du echt das Gefühl hast, die einfach so viel Zeug reinpackt und umso erstaunlicher ist es, dass jede Gameplay-Mechanik funktioniert und Spass macht. Es gibt wie nichts, wo ein kompletter Totalausfall wäre. Und ich finde es schon erstaunlich, dass das Ganze mit der Gravitation so gut funktioniert. Es ist wie unerklärlich für mich, dass die Steuerung so gut funktioniert, obwohl du 360 Grad um schwebende Objekte bewegst. Aber es geht irgendwie, es funktioniert irgendwie.
Ich weiß, ich bin auch mega überrascht gewesen, wie eben doch vielfältig das Gameplay, weil wenn man so erzählt, ja, man bewegt sich nicht in einer grossen Welt, sondern auf kleine Planeten im Kreis, da hast du irgendwie das Gefühl, das limitiert doch mega. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Es hat mich damals mega überrascht, wie vielfältig eben die ganzen Gameplay-Mechaniken sind und sich nicht einfach darauf reduzieren, dass du jetzt halt auf einem kleinen Mini-Planet einmal im Kreis läufst. Auch wenn ich Trailer angeschaut habe, habe ich das Gefühl, ja, das repetiert, das hast du doch nach einer Stunde hast du es gesehen und dann repetiert sich das. Aber nein, es ist wirklich das ganze Game durch. Immer wieder neue Sachen, wo du denkst, boah, mega geil gemacht. Und ja, das ist wirklich geil.
Es gibt voll so viel zum Ausholen aus diesen Dings. Und eines von meinen Lieblings-Items ist zum Beispiel so ein Bohrer, wo du halt einfach quer durch die Planeten kannst durchbohren und dann Gegner, die auf der anderen Seite sind, kannst killen. Und das ist irgendwie so, mindblowing. Es hat mich im Nachhinein jetzt ein bisschen an das Item erinnert, das du im neuen Tears of the Kingdom hast, wo du durch Berge kannst bohren sozusagen, und dann oben beim Berg ankommst. Das hat mich ein bisschen erinnert im Nachhinein.
Hey, visuell, was hat, also ist einfach up-rest, oder?
Genau, es ist ein Switch-Game, aber es hat einen Switch 2 Patch, wo gratis ist. Und auf der Switch 2 läuft das Spiel in 4K mit 60 FPS und im Handheld-Modus in 1080p mit 60 FPS. Und auf der Switch 1 ist einfach Full HD im TV-Modus und 720p im Handheld-Modus. Und also wenn möglich, dann würde ich es auf der Switch 2 spielen, weil in 4K, es geht voll cool, geil aus. Ich finde, es ist so wie der visuelle Kern vom Ganzen und der optische Stil ist mega zeitlos. Und eben, Mario Games sind ja nie bekannt gewesen für irgendwie mega komplexe Grafiken, mega detaillierte Grafiken. Und ich finde, darum sieht es jetzt up-rest, sieht es auch so schön aus. Teilweise kannst du wirklich denken, okay, das ist einfach ein modernes Game, das jetzt neu veröffentlicht ist worden. Ein paar Texturen haben sich verändert. Ich finde das teilweise mehr ersichtlich, teilweise weniger. Aber es sieht jetzt auf jeden Fall alles schärfer aus, knackiger, Weitsicht ist besser. Das ist eigentlich so das. Ein Nachteil hat es, wenn ihr euch erinnern mögt, auf der Wii hast du das Game mit der Wii-Fernbedienung und dem Nunchuck-Controller gespielt. Oder? Und mit der Wii-Fernbedienung hast du so einen Pointer gehabt, wo du dann so Sternenstaub einsammeln konntest. Und es hat sich mega natürlich angefühlt, wo du dich die ganze Zeit auf den Bildschirm gezeigt hast und so mit dem Pointer hin und her gehen und den Sternenstaub einsammeln. Und den brauchst du dann, um neue Levels freischalten und so. Und auf der Switch ist halt alles mit Bewegungssteuerung. Also du musst den Controller bewegen und wenn du mit dem Pro-Controller spielst, ist es halt recht komisch, fühlt es sich an, wenn du den Controller die ganze Zeit so auf, ab, links, rechts musst bewegen. Und musst immer neu kalibrieren, weil Bewegungssteuerung, die verliert sich halt manchmal. Und dann musst du den Pointer neu kalibrieren, dass er wieder in der Mitte ist und so. Das ist so ein bisschen nicht optimal gelöst, aber es gibt wie keine bessere Lösung, wie das könntest
du
machen.
Hey, aber jetzt, was du sagst, das stimmt, das mag mich erinnern. Ich habe auch mit Steuerung, weil man halt Controller separat hat. Und ich finde das für so die Art Game, habe ich das schon so nicht sehr geil gefunden. Ich habe es ja nicht mega lang gespielt. Aber das ist einfach so, eben, es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, dass man wie mit zwei Händen spielt und nicht einfach eins Gerät hat. Aber ich meine, ich kenne auch heute Leute, die Zeugs so gamen.
Hey, ab und zu nehme ich jetzt auch Joy-Cons für Switch weg, wenn ich so irgendwie so gemütlich auf dem Sofa liege. dann kannst du einfach die Hänge so ein Hang oben, ein Hang unten und dann funktioniert es irgendwie. Das mache ich tatsächlich ab und zu.
Ich habe gerade eine Frage, kannst du das jetzt da nicht auch so machen? Weil du kannst auch von der Switch einfach beide, weißt du, den linke und den rechte und dann hast du auch wieder zwei.
Das ist schon so, wie ich es meistens gespielt habe. Aber es ist halt gleich Bewegungssteuerung immer noch, oder? Also es fühlt sich mehr wie die Fernbedienung an, weil du halt die einen Hang hast, aber es ist halt gleich noch Bewegungssteuerung auf der
Wii. Kein Infrarot-Ding, weißt du,
genau. Wie die alt. Okay.
Dort hast du halt Infrarot gehabt, wo du nicht neu musst kalibrieren. Das war immer an einem Ort, sehr präzise gewesen. Und hier musst du halt einfach ab und zu auf den Knopf drücken, dass es wieder in die Mitte kommt. Es ist nicht so gäbig, wie es früher war. Ja.
Hey, das Ganze, die Preisdiskussion war schon noch mega. Die kostet ja 70 Stutz, oder?
Genau. Bei unserem Shop ist es tatsächlich irgendwie 60 oder so. Aber ich glaube, der Preis von Nintendo ist 70, ja. Für beide zusammen oder 40 einzeln. Ja.
Hey, bei den Nintendo-Spielen ist halt so, die sind verschiedene Aktionen. Du findest ja einen guten Preis. Ich finde...
Also ein guter Preis. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn es billiger wäre.
Nein, logisch.
Es ist so wie, ich kann verstehen, oder ich finde es wie nicht absolut überrissen, dass sie so viel kosten, weil sie halt eben, ich habe geschrieben, es sind zwei von den besten Nintendo-Spielen, die je erschienen sind und es gibt halt wie nichts Vergleichbares und sie können sich das leisten, für sie
zu anbieten. Genau, das ist der Punkt. Ich finde, es ist wie so, wie soll man sagen, es ist ich finde es von einer Art, eigentlich kein fairer Preis, oder? Weil irgendwie das Spiel ist sehr alt.
Ja. Und verliert das Spiel an Wert, wenn es altert?
Ja, ich meine, oft ja schon, oder? Darum würdest du jetzt zum Beispiel für fällt mir gerade nur ein Call of Duty für ein 10 Jahre alt, wärst du nie bereit, das sind übrigens auch Games, die fast nie günstiger werden.
Aber Call of Duty, wirklich?
Ja, die sind auch geizig. Okay. Dort wärst du nie bereit, jetzt nochmal 70 Stutz zu zahlen. Ich sage 70, aber eigentlich 40 Stutz oder so, oder? Würdest du überrissen finden, weil man einfach... Ich weiß auch nicht, Wertschätzung, du hast das Gefühl, es ist alt, es sieht nicht mehr so schön aus, es ist vielleicht nicht mehr so modern. Und sie tun ihr eigenes Spiel eben, jetzt so alt, eben, jener kannst du es einfach nicht mehr kaufen. Aber wenn es jetzt noch zu kaufen wäre, wäre es vermutlich auch billiger gewesen. Ich finde jetzt alles zusammen, sie haben sehr, sehr wenig müssen investieren. Ich sehe es halt auch aus dem Aspekt, oder?
Ja, eben genau. Also
ja. Sorry, mach fertig.
Nein, genau. Wie viele Länder müssen investieren? Mhm. Sicher nicht so viel, dass beide nochmal 40 Stutz wert wären. Er hätte einfach können Salz recyceln. Dann fände ich einen tieferen Preis angemessen. Aber es ist, wie du sagst, für sich allein gesehen natürlich. Das sind zwei super Spiele. Und man kann es einfach verlangen. Es sind die zwei Gründe, die der Preis
ausmacht. Ja, genau. Ja. Aber es ist, wie du sagst, oder? Ich habe beide Seiten von der Diskussion. Das eine ist, es ist keine neue Produktion, es ist mehr oder weniger ein Port, blöd oder so ausgedrückt. Das ist eigentlich schon lange amortisiert und man verlangt gleich fast so viel wie für ein neues Game. Andererseits, das Game ist gut und ich kann zudem habe ich zufällig, es ist eigentlich um ein ganz anderes Spiel gegangen, habe ich noch einen spannenden Gedanken vom Hanno gehört, ein deutscher YouTube- und Twitch-Streamer, man kennt ihn, glaube fast besser als Hand of Blood. Und es ist um ein anderes Spiel gegangen, nicht um ein Nintendo-Spiel, es ist irgendwie ein Indie-Game oder keine Ahnung was gewesen, für 30 Euro und irgendjemand aus seiner Community hat gefunden, das sei völlig überrissen, so viel würde er nicht für das Spiel zahlen. Und der Hanno hat dann gefunden, hey, Moment mal, das ist 30 Euro für ein Videospiel, macht euch das mal bewusst, das ist eigentlich spottbillig, weil man muss es mal im Verhältnis, er hat dann den Gedankengang gemacht, er hat es quasi so ausgerechnet, du musst mal das Verhältnis setzen von Franken oder Euro pro Unterhaltungsstunde, wenn du ins Kino gehst für das Ticket und ein Popcorn, zahlst locker mal 30 Franken für 2 Stunden Film, also 15 Franken pro Stunde Unterhaltung. Ein Videospiel dagegen, sagen wir mal, 60 Franken Spiel mit einer Singleplayer-Kampagne, die vielleicht 30 Stunden hat, das sind 2 Franken pro Stunde Unterhaltung. Das ist eigentlich ein mega unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Und sogar wenn du würdest sagen, es hat nur eine 10 Stunden Story-Kampagne, wäre es immer noch 6 Franken pro Stunde Unterhaltung. Oder wenn man es umdreht und du sagst, okay, wir nehmen das Kino Verhältnis und sagen, du gamest ein Spiel mit 10 Stunden Kampagne für 50 Franken pro Stunde, müsstest du für das Spiel eigentlich 150 Stutz zahlen. Oder, also, es ist, es zeigt schon, oder? Also, klar, wir zahlen nicht 150 Stutz für ein 10 Franken für ein 10 Stunden Spiel, aber weil wir so uns einfach gewöhnt sind, dass Games viel günstiger sind. Aber die Logik irgendwo durch stimmt ja schon. Es ist, Videospiele sind in der im Unterhaltungsvergleich extrem billig und haben ein extrem gutes Verhältnis. Und selbst 60, 70 Euro für ein Spiel, wo du nachher 20, 30 Stunden oder wenn es sogar ein Online-Ding hat, weißt du, das Battlefield, wo du 100 Stunden und so, das ist eigentlich mega wenig Geld pro Stunde Unterhaltung, wo du bekommst. Und ich sehe die Diskussion dort auch schon. Man könnte auch sagen, eben, dann kannst du ausweiten mit der ganzen Streaming-Diskussion. Netflix, ich muss jedes Mal drüber, wie teuer das ist, 25, 26, 27 Stunden, aber theoretisch kannst du bekommst du für das Geld 24-7 Unterhaltung, oder? Also es ist...
es ist halt, weil es billiger war und es einfach immer teurer wird.
Ja, so, oder? Es ist schon krass. Und was der Hanno auch noch sagt, was auch stimmt, ist, wir sind auch extrem uns... Also weißt du, der ganze Konsum ist ausgeartet. Früher hast du dir 2-3 Games pro Jahr gekauft und die auf und ab gespielt. Und mittlerweile ballen wir uns unsere Bibliotheken voll wie blöd und beschweren uns nachher über den Preis. Wir haben vorher über den Game Pass geredet, wo du 400 Spiele im Katalog hast und 75 neue Erscheinungen pro Jahr. Oder?
Das ist abartig.
Und für 20, 25 Stutz gut im Monat. Aber trotzdem, oder? Es ist schon krass. Also
es gibt auch viel Free-to-Play und so. Bei mir ist es einfach, ich habe überlegt, ob ich es mir vielleicht kaufen soll, aber bei 70 ist mir zu viel. Weißt, ich weiss nicht, ob ich es durchspiele und 70 ist ja wie ein Neupreis für ein Game.
Ja, das ist so. Und billiger eben wird es wahrscheinlich nicht.
Nein,
es bleibt einfach so.
40 Schutz für ein altes Game, für 2 alte Game hätte ich, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und hätte auch das nicht günstig gefunden.
Ja.
Einfach weil, wie alt sind es? 10, 15 Jahre?
Hast du es geschrieben? 15 und 18 sogar.
Weißt du, einfach wenn du überlegst, früher hast du Games, wo man es noch physisch hatte, dann kommst du es für ein 10 Jahre altes Game, hättest du auf Regarde für 10 Stutz bekommen. So, oder?
Mm-hmm.
Oder auch genau, wenn ich es jetzt für die Wii kaufen würde, wäre es vermutlich so teuer, schätze ich. Oder?
Ja.
Keine Ahnung, ich
kann also nicht braucht die physische Version.
Ja, genau.
Ja, sicher, keine Ahnung.
Vermutlich nicht kosten. Aber ja,
Könnte gut sein. Ja, aber eben, ja, ich verstehe, dass es für viele Leute zu teuer ist, aber hey, es ist wie eben, am Ende des Tages finde ich es jetzt nicht so ein Aufregerthema. Und vor allem habe ich viel lieber ein Nintendo, das so auf die Art und Weise greedy ist, als mit irgendwelchen Battle Passes oder Microtransactions und
Season
so.
Season Pass, Lootboxen.
Ja, sie sind halt arrogant und sie sagen, hey, unsere Games sind das wert, auch wenn sie 18 Jahre alt sind. Das ist einfach Qualität. Ihr zahlt für die Qualität oder macht es nicht. Und hey, eben, lieber so, als in die andere Richtung und zum einem EA werden.
Gut, bei Mario Kart haben sie es ja auf eine Art auch so gemacht, bei Mario Kart 8 Deluxe.
Was?
Dass du auch für die neuen Strecken dann hast also, ich weiß nicht.
Ah ja, gut.
Das ist nicht ein Season Pass. Wie haben sie das genannt?
Booster Pack oder so.
Booster Pack. Das hat auch wieder schon so einen
Booster. Hat immerhin viel reingepackt.
Ja,
aber,
das stimmt auch wieder. Aber, auch
übrigens,
so,
ab 10 Stutz kommst du über 10 bis 15 Stutz, wenn du jetzt noch die Wii-Version möchtest.
Ah, okay, krass, ja.
Aber ja, die willst du jetzt halt auch nicht mehr. Ja, nein, geil. Super Mario Galaxy 1 und 2. Ah, ja, nein, wirklich. 70 ist wirklich zu viel. Ich weiß, ich spiele es nicht viel. Ich würde gerne ein bisschen reinschauen. Vielleicht können sie mir auch noch einen Code checken. Dann schaue ich rein. Also, genau, das könnt ihr euch jetzt geben für Switch 1 und 2. Und das wäre es gewesen für den Podcast. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander.
Tschüss.